Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ruth, eine junge Witwe aus dem Land Moab, kann endlich aufatmen. Denn einiges in ihrem Leben hat sich mittlerweile positiv weiterentwickelt. Rückblende. Ruth hatte sich ihrer Schwiegermutter angeschlossen, die nach vielen Jahren in Moab in ihre Heimat Bethlehem zurückkehrte. Dort angekommen standen beide, materiell gesehen, vor dem Nichts. Sogar um das täglich Brot mussten sie sich sorgen. Außerdem war Ruth von ihrer Schwiegermutter ausdrücklich gewarnt worden, dass die Israeliten ihr, wie generell den Leuten aus Moab, sehr reserviert gegenüberstehen würden. Denn die Moabiter waren in ihren Augen nichts anderes als Götzenanbeter. Doch Ruth hatte sich nicht nur von ihrer Heimat in Moab getrennt, sondern sich auch dem Gott Israels zugewandt. In Bethlehem hat Ruth dann Bekanntschaft gemacht mit einem freundlichen Landbesitzer, der ihr die Erlaubnis gab, auf seinen Feldern einzusammeln, was bei der Ernte übrig blieb. Damit konnte Ruth nicht nur ihren Bedarf an Lebensmitteln decken, sondern auch den ihrer Schwiegermutter Noomi. Beide konnten wirklich aufatmen. Soweit ein kurzer Rückblick auf das, was im alttestamentlichen Buch Ruth in den beiden ersten Kapiteln ausführlich geschildert wird. Mit dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße, erreichen wir das dritte Kapitel. Ein freundlicher Landbesitzer aus Bethlehem namens Boas hat Ruth den Vorschlag gemacht, einige Wochen lang auf seinen Getreidefeldern mitzuarbeiten. Was sie bei der Nachernte zusammenträgt, soll ihr gehören. Dieses Angebot ist eine echte Hilfe für Ruth, denn sonst hätte sie sich immer wieder aufs Neue umsehen müssen, wo gerade geerntet wird und vor allem, wo man es dulden würde, dass sie die aufgelesenen Ähren für sich behält. Mittlerweile hat Ruth von ihrer Schwiegermutter Noomi erfahren, dass der Landbesitzer Boas ein Verwandter von ihnen ist. Er stammt aus der Familie von Noomis verstorbenem Ehemann. Obwohl vor allem Ruth nur sehr weitläufig mit ihm verwandt ist, spricht Noomi davon, dass Boas zu unseren Lösern gehört. Das heißt, nach dem alttestamentlichen Gesetz ist er verpflichtet, ihnen in bestimmten Notlagen beizustehen. Zum Beispiel, wenn sie sich so sehr verschulden würden, dass sie wie Sklavinnen ihre Schulden abarbeiten müssten. Dann könnte sie der Löser sozusagen durch Zahlung einer Lösesumme erlösen. Ebenso sollte ein Löser, wenn er finanziell dazu in der Lage war, ein Stück Land einlösen und in den Familienbesitz zurückholen, wenn es aus lauter Not an eine andere Person verpachtet wurde. Auf diese beiden Verpflichtungen, die sich aus dem alttestamentlichen Gesetz ergeben, bin ich in der vorigen Sendung bereits näher eingegangen. Eine dritte Verpflichtung dagegen habe ich nur kurz erwähnt. Ein Löser sollte sich, wenn ein männlicher Verwandter von ihm starb, um die hinterbliebene Ehefrau kümmern. Ich möchte Sie nun bitten, Ihr Augenmerk für ein paar Minuten zunächst auf diese Verpflichtung zu richten, weil sonst kaum verständlich wird, was in der zweiten Hälfte des Buches Ruth vor sich geht. Bisher haben wir Ruth und ihre Schwiegermutter Noomi als bescheidene Frauen kennengelernt, die aus eigener Kraft versuchen, über die Runden zu kommen. Für die ältere von beiden, Noomi, scheint der Gedanke jedoch unerträglich, dass Ruth für immer unverheiratet bleiben sollte. Die Chancen unter den Israeliten, einen Mann zu finden, der bereit ist, eine Moabiterin zu heiraten, sind jedoch denkbar gering. Und deshalb wird Ruth von ihrer Schwiegermutter Noomi ermuntert, nun ja, sagen wir einmal, Boas an seine Verpflichtung als Löser zu erinnern. Wie wir später noch sehen werden, tut sie es auf eine sehr handgreifliche Art und Weise. Im Prinzip jedoch hätte es ausgereicht, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 25, einfach die folgenden Verse zu zitieren. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll sie, seine Schwägerin, hingehen ins Tor vor die Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder seinen Namen zu erhalten in Israel und will mich nicht ehelichen. Dann sollen ihn die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden. Wenn er aber darauf besteht und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm den Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen, so soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht bauen will. Soweit dieser Abschnitt aus dem 5. Buch Mose über die sogenannte Schwagerehe. Ganz gewiss wurde die Schwagerehe im alten Israel recht häufig praktiziert, aber nur das Buch Rut berichtet darüber und stellt sie in gewisser Weise sogar in den Mittelpunkt der Erzählung. Doch bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich Ihnen gern noch vor Augen malen, welche Konsequenzen die Schwagerehe mit sich bringen konnte, an die man als Bibelleser in der heutigen Zeit erst einmal gar nicht denkt. Angenommen, ein junger Mann wird eines Abends von seinen Brüdern dabei beobachtet, wie er sich eine Lampe nimmt, den Docht abschneidet, das Öl nachfüllt und dann gut gelaunt in der Dunkelheit verschwindet. »Was in aller Welt hat er vor?« fragt einer der Brüder, doch die anderen zucken nur mit den Achseln. Mitten in der Nacht bekommen sie mit, wie ihr Bruder leise vor sich herpfeifend nach Hause kommt. Einer öffnet ihm die Tür, doch der Heimkehrer sagt einfach nur »Gute Nacht« und legt sich schlafen. Am nächsten Abend passiert das Gleiche. Der junge Mann putzt die Lampe, füllt Öl nach, verschwindet gut gelaunt in der Dunkelheit und kehrt Stunden später noch besser gelaunt zurück. Sein seltsames Verhalten macht die Brüder natürlich neugierig. Und als er sich am dritten Abend wieder zum Abmarsch bereit macht, fragen sie ihn, »Hör mal, kann es sein, dass du unseren neuen Nachbarn wieder einen Besuch abstatten willst?« »Ja, so ist es«, gibt er ziemlich kurz angebunden zurück. »Und diese neuen Nachbarn, die sollen ja eine hübsche Tochter haben. Kann es sein, dass du hauptsächlich ihretwegen gut nachbarliche Kontakte pflegst?« »So könnte man es ausdrücken«, gibt der junge Mann grinsend zur Antwort. Die Brüder bohren weiter. »Mensch, Bruderherz, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sag schon, bist du an ihr interessiert?« Als er sie daraufhin schweigend mit einem versonnenen Lächeln anschaut, wissen sie, was die Stunde geschlagen hat. »Dann werden wir uns das Mädel mal ein bisschen genauer anschauen«, sagt der Älteste der Brüder auf einmal mit einer unüberhörbaren Schärfe in seiner Stimme. »Denn du weißt«, so fährt er fort, »wenn dir mal etwas zustoßen sollte, müsste einer von uns sie heiraten.« Nun stellen wir uns mal vor, dass der junge Mann seine Traumfrau geheiratet hat und schon nach relativ kurzer Zeit stößt ihm wirklich etwas zu. Er stirbt. Und seine Frau bleibt kinderlos zurück. Nach dem alttestamentlichen Gesetz kann sie nun verlangen, dass einer von seinen Brüdern sie heiratet und auch für einen Nachkommen sorgt. Diese Regelung war im alten Israel, ganz nüchtern betrachtet, eine Art der Daseinsvorsorge. Die Witwe sollte nicht mit Haus und Hof und der damit verbundenen Arbeit allein dastehen. Und durch den Nachkommen sollte sichergestellt werden, dass sich auch im Alter jemand um sie kümmert. Gleichzeitig aber sollte die Schwagerehe sozusagen in ehrendem Angedenken an den Verstorbenen vollzogen werden. Deshalb heißt es in dem Bibeltext aus dem 5. Buch Mose, den ich eben vorgelesen habe, ausdrücklich, der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Wenn sich nun der Bruder des Verstorbenen weigerte, seine Schwägerin zu sich zu nehmen, dann konnte er was erleben. Die Witwe konnte gegen ihn sozusagen vor Gericht ziehen. Und wenn er sich weiterhin weigerte, so haben wir es vorhin aus dem Bibeltext gehört, durfte sie ihm einen Schuh ausziehen und ihm ins Gesicht spucken. Das war ein Ausdruck höchster Verachtung, und ich bin mir ziemlich sicher, dass kaum ein Mann diese öffentliche Demütigung über sich ergehen lassen wollte. Ich hoffe, dass meine Schilderung ein wenig dazu beigetragen hat, die Tragweite zu erkennen, die das alttestamentliche Gesetz zur Schwagerehe mit sich brachte. Es schweißte die Familien zusammen, noch bevor es überhaupt zu einem Ernstfall kam. Und in der Not war sichergestellt, dass eine Frau nicht schutzlos dem Ränkespiel irgendwelcher Leute ausgesetzt war, die es auf ihr Geld oder auf Haus und Hof abgesehen hatten. Doch wenden wir uns nun wieder Ruth und ihrem stillen Liebhaber, dem Landbesitzer Boas, zu. Ob Ruth von ihrem verstorbenen Ehemann ein Stück Land geerbt hat, darüber haben uns die beiden ersten Kapitel des Buches Ruth nichts verraten. Immerhin war ihr Mann ein waschechter Israelit gewesen. Was dagegen ziemlich deutlich wurde, Boas hat sich in Ruth verliebt. Anders wäre sein Verhalten, wie es in Kapitel 2 geschildert wurde, kaum zu erklären. Doch in seiner Funktion als Löser für Ruth waren ihm anscheinend die Hände gebunden. Ich denke, wir können uns das so vorstellen, als ob das Eheversprechen, das Ruth einst ihrem Mann gegeben hatte, so lange über seinen Tod hinaus Bestand hatte, bis sie ihre Trauer überwunden hatte und von sich aus bereit war, die Schwagerehe einzugehen. Boas musste also warten, bis von Ruth ein eindeutiges Signal kam: Ja, ich bin bereit, mit dir die Ehe einzugehen. Aus der Sicht von Boas gab es übrigens noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor. Wie wir später erfahren werden, gab es einen weiteren Mann in der Familie von Ruths verstorbenem Mann, der mit ihr noch enger verwandt war. Das heißt, Ruth konnte wählen, welchen der beiden Männer sie als ihren Löser in Anspruch nehmen wollte. Doch damit ließ sie sich offenbar viel Zeit. So viel Zeit, dass ihre Schwiegermutter Noomi unruhig wurde und sie zu einer Entscheidung drängte. Sie schlägt nun allerdings eine Prozedur vor, die uns abermals sehr fremdartig erscheint. Ort des Geschehens, so schlägt Noomi vor, ist die Tenne, auf der Boas das kurz zuvor geerntete Getreide dreschen lässt. Als Tenne bezeichnet man normalerweise den Teil einer Scheune, der durch einen festen Boden zum Dreschen geeignet ist. Im alten Israel wurde dagegen, so viel wir wissen, im Freien gedroschen. Mit der Tenne ist in diesem Fall also ein Dreschplatz gemeint. Auf diesem Platz wurden die Getreideähren ausgebreitet und dann ließ man ein Zugtier, eine Walze oder eine Art Schlitten darüber ziehen. Die Walze oder der Schlitten waren mit scharfen Steinen gespickt, so dass die Getreidekörner aus den Ähren herausgelöst wurden. Anschließend wurde das gedroschene Getreide mit einer Worfschaufel in die Luft geworfen, damit der Wind die Spreu davontragen konnte. Das war auch der Grund dafür, dass sich der Dreschplatz meistens auf einem Hügel befand, weil dort eher ein frisches Lüftchen wehte. Der Dreschplatz war kreisrund und von Steinen umrahmt, und die Bodenfläche bestand aus glatt gestrichenem und getrocknetem Lehm. Wenn dann irgendwann die schwere Arbeit des Dreschens erledigt war und das Korn eingelagert werden konnte, wurde tüchtig gefeiert. Das heißt, die Leute versammelten sich rund um den Dreschplatz, dankten Gott für die Ernte und ließen es sich gut gehen. Nach dem Fest legten sich dann die Männer um das Korn herum zum Schlafen nieder. Das heißt, sie platzierten sich so rund um den Dreschplatz, dass ihre Köpfe zur Mitte hin lagen und ihre Füße wie die Speichen eines Rades nach außen ragten. Damit war das Korn in der Mitte vor Plünderern und Dieben bestens geschützt. Nun endlich bin ich an dem Punkt angelangt, an dem ich mit dem Bibeltext aus dem Buch Ruth fortfahren möchte. Besonders weit werden wir in dieser Sendung allerdings nicht vorwärts kommen. Denn aus meiner Sicht ist einiges Hintergrundwissen notwendig, um den Sinn des Bibeltextes überhaupt verstehen zu können. Das Wissen von der Funktion eines sogenannten Lösers gehört genauso dazu wie das von der Beschaffenheit eines Dreschplatzes im alten Israel. Hier nun also, wie angekündigt, der erste Vers aus Kapitel 3 des Buches Ruth. Dort wird berichtet: Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Ich stelle mir vor, wie Noomi während der Erntezeit wochenlang beobachten konnte, wie Ruth und Boas nachmittags von den Feldern zurück nach Bethlehem kamen. Dass die beiden sich sympathisch fanden, erkannte sie auf den ersten Blick. Und wahrscheinlich erzählte Ruth nach anfänglichem Zögern auch etwas von den zurückhaltenden Annäherungsversuchen, die Boas unternahm. Doch irgendwann ging die Erntezeit zu Ende, und Ruth hatte keine Gelegenheit mehr, sich täglich mit Boas zu treffen. Ruth wiederum, die längst erfahren hatte, dass Boas mit ihr verwandt war und ganz offiziell zu ihren Lösern gehörte, Ruth machte keine Anstalten, auf ihn zuzugehen und ihn um Erfüllung seiner festgelegten Pflichten zu bitten. Deshalb nimmt Noomi sie eines Tages zur Seite und sagt: »Ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohl gehe.« Damit ist gemeint: »Ich werde jetzt für dich einen Mann suchen, damit du versorgt bist und zur Ruhe kommst.« Sie erinnern sich, schon als sich Noomi im Lande Moab aufgemacht hatte, um nach Bethlehem zurückzukehren, hatte sie Ruth ermuntert, sich unter ihren moabitischen Landsleuten einen neuen Ehepartner zu suchen. Nun kommt von ihr der Vorschlag, Vers 2, »Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne.« Mit anderen Worten, dieser Mann, Boas, ist ein Verwandter von uns beiden. Er ist für uns verantwortlich, er ist unser Löser. Und er liebt dich. Also, Schluss mit deiner Zurückhaltung. Geh zu ihm hin und sag ihm, dass du mit ihm die Ehe eingehen willst. Die Gelegenheit ist günstig. Er ist oben auf dem Hügel beim Dreschplatz. Dort wird heute Abend sicher noch tüchtig gefeiert. Und dann gibt Noomi ihrer Schwiegertochter Ruth noch ein paar Ratschläge auf den Weg. Vers 3. »So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat.« Ruth soll also warten, bis das Fest vorüber ist, und dann Boas darum bitten, in seiner Funktion als Löser die Ehe mit ihr einzugehen. Noomi hatte davon gesprochen, dass es ihr darum geht, für Ruth eine Ruhestatt zu finden. Mit anderen Worten, nachdem Ruth um ihren verstorbenen Mann getrauert, ihre alte Heimat in Moab verlassen und in Bethlehem ein Leben in Armut geführt hat, soll ihr Boas als ihr Löser den Start in ein neues Leben ermöglichen. In den vorangegangenen Sendungen habe ich schon mehrfach erwähnt, dass Boas sowohl in seiner Eigenschaft als Löser als auch in seiner liebevollen Art zu einem Typos, einem Vorausbild für den Erlöser Jesus Christus wird. So wie ein Löser durch Zahlung einer Lösesumme dafür sorgen konnte, dass eine verschuldete Person aus einem sklavenähnlichen Verhältnis erlöst wurde, so erlöst Jesus Christus die Menschen von ihren Sünden. Denn dafür hat er bereits am Kreuz bezahlt. In Bezug auf Ruth und ihrem Verhalten kann man wiederum einige Parallelen zu dem entdecken, was einen Menschen auszeichnet, der Jesus Christus um Erlösung bittet. Ruth soll erstens sich waschen, zweitens sich salben, drittens ein schickes Kleid anziehen und viertens Boas darum bitten, tatsächlich als ihr Löser tätig zu werden. Erstens sich waschen. Wer sein Leben Jesus Christus anvertrauen möchte, muss sich natürlich nicht vorher in die Badewanne legen, um äußerlich sauber zu werden. Aber im geistlichen Sinne ist tatsächlich eine Reinigung notwendig. Im Titusbrief ist sogar wortwörtlich von einem Bad die Rede. Dort heißt es: Jesus Christus machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Ein solches Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist braucht jeder, der mit Jesus Christus den Weg in ein neues Leben gehen möchte. Deshalb hat Jesus einem Pharisäer namens Nikodemus einmal klargemacht: Es reicht nicht, ein anständiger und religiöser Mensch zu sein. Du brauchst, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Und nun Jesus wörtlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der englische Erweckungsprediger John Wesley wurde einmal gefragt, warum er den Leuten immer wieder predigen würde, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ganz einfach, antwortete Wesley, weil es so wichtig ist, dass ihr von Neuem geboren werdet. Für ihn war klar, die Menschen können so, wie sie sind, nicht in den Himmel kommen, weil sie den Ansprüchen Gottes nicht genügen. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt Paulus im Römerbrief. Aber durch die geistliche Wiedergeburt können Menschen zu neuen Kreaturen werden. Ebenfalls von Paulus stammt der Satz, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auch für Ruth soll etwas Neues beginnen, wenn sie Boas als ihren Löser in Anspruch nimmt. Ihr Bart allerdings dient ganz irdischen Zwecken. Zweitens, Naomi schlägt Ruth vor, sich nach ihrem Bart zu salben. Sich zu salben hatte ungefähr die gleiche Wirkung, wie wenn wir heute zu einem Fläschchen Parfüm greifen. Ruth hatte das ihre vermutlich schon lange nicht mehr benutzt. Dabei war es ein wundervolles Parfüm, das einen betörenden Duft verbreitete. Ich könnte wetten, es hieß Mitternacht in Moab und war ein Geschenk ihres verstorbenen Ehemannes. Seitdem er nicht mehr lebte, hatte sie es nicht mehr aufgetragen. Indem nun Naomi zu ihrer Schwiegertochter sagt, salbe dich, macht sie ihr damit Mut, die Zeit der Trauer hinter sich zu lassen und sich der Zukunft zuzuwenden. Gesalbt zu werden, davon spricht das Neue Testament in einem geistlichen Sinne. Und zwar sollen Menschen, die ihr Leben Jesus Christus übereignet haben, mit dem Heiligen Geist gesalbt werden. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, heißt es, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Das bedeutet, der Heilige Geist ist derjenige, der Christen lehrt, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Nur der Heilige Geist kann ihnen auch das Wort Gottes, die Bibel, so begreifbar machen, dass sich ihr Leben dadurch nachhaltig verändert. Mit dem Verstand allein kratzt man beim Bibellesen allenfalls an der Oberfläche. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief und bezieht sich dabei auf eine Prophezeiung des Propheten Jesaja, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und damit wieder zurück zu Naomi, die ihrer Schwiegertochter Ruth Ratschläge gibt, wie sie Boas, ihrem Löser, begegnen soll. Drittens, Ruth soll sich ein Kleid anziehen. Wahrscheinlich ihr Lieblingskleid, das sie früher immer getragen hat, wenn sie mit ihrem Ehemann ausgegangen ist. Denn darin sah sie wirklich unwiderstehlich aus. Und Boas, der wird Augen machen, denn der hat Ruth bisher nur in Trauerkleidung kennengelernt. Damit soll, wenn es nach Naomi geht, nun endlich Schluss sein. Wieder möchte ich eine Parallele ziehen zum Neuen Testament. Dort wird die Gerechtigkeit, die ein Christ bei seiner geistlichen Neugeburt von Jesus Christus übereignet bekommt, an etlichen Stellen fast wie ein Gewand beschrieben, mit dem er eingekleidet wird. Am schönsten allerdings wird die Gerechtigkeit, in die jemand eingehüllt wird, im alttestamentlichen Jesaja-Buch bildhaft dargestellt. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Deutlich nüchterner schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 3, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied. Bildlich stelle ich mir das ungefähr so vor, dass Gott, der Vater, die Menschen ansieht und sich trotz ihrer Sünden nicht von ihnen abwendet. Weil sie vom Mantel oder dem Kleid der Gerechtigkeit eingehüllt sind, sieht Gott sozusagen in diesen Menschen seinen Sohn Jesus Christus vor sich. Dazu passt auch, was Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 5 so beschreibt. Denn er, Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und damit noch einmal zurück zu Noomi, die ihrer Schwiegertochter Ruth Ratschläge gibt, wie sie Boas, ihrem Löser, begegnen soll. Vierter Punkt, sprich mit ihm. Bitte ihn darum, dass er als dein Löser für dich eintritt. Sag ihm, dass du fortan in enger Gemeinschaft mit ihm leben willst. Um ein persönliches und direktes Gespräch mit Boas wird Ruth nicht herumkommen. Sie muss ihm sagen, was Sache ist, dass sie dabei sehr unkonventionell vorgeht. Nun ja, das steht auf einem anderen Blatt. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Es wäre schön, wenn Sie auch das nächste Kapitel der Liebesgeschichte, die sich zwischen Ruth und Boas entwickelt, gemeinsam mit mir aufschlagen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.